Kommen jetzt zu Johannes 4, wo es um das Gespräch des Herrn Jesus mit der samaritanischen Frau geht. Ich möchte noch ganz kurz ergänzen, in Johannes 3 geht ja das Gespräch mit Nikodemus bis und mit Vers 21. Und dann haben wir in dem ganzen Abschnitt 22 bis 36 nochmals eine Bezugnahme auf Johannes den Täufer, der da Menschen nochmals Zeugnis gibt und klar macht, wer der Herr Jesus ist. Und er stellt ihn vor als den Sohn Gottes, der aus dem Himmel gekommen ist. Ja, warum setzt das Johannes hier nochmals hin nach dem Gespräch? Weil das nochmals bestätigt, was eben der Herr Jesus Nikodemus ganz persönlich in der Nacht mitgeteilt hatte, aber für weitere Menschen. Er bestätigt, und zwar in Vers 31, der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, ist über allem. Was er gesehen und gehört hat, dies bezeugt er. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wieder ein Bezugnahme, der Herr Jesus hat gezeigt, er ist der, der in den Himmel aufgestiegen ist, auch vom Himmel herabgestiegen ist. Er ist der Sohn des Menschen, der im Himmel ist und der vom Himmel her gekommen ist, um die irdischen und die himmlischen Dinge zu verkündigen. Und das wird hier alles nochmals deutlich gemacht und betont, dieser, der vom Himmel gekommen ist, ist der Sohn Gottes. Und zwar möchte ich da hinweisen auf Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also da stellt Johannes der Täufer den Herrn Jesus ganz klar vor als der Sohn Gottes. Und wie bekommt man Leben? Durch den Glauben an den Sohn Gottes. Das war genau das Thema in Johannes 3 im Gespräch mit Nikodemus, nicht wahr? Die Zuflucht nehmen in ihm, die werden das Schild Gottes geschützt. Er geht nicht verloren, der an den Sohn Gottes glaubt, sondern er hat ewiges Leben. Und das betont Johannes der Täufer schon in einer solchen Klarheit. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Als gegenwärtiger Besitz. Und der Kontrast, wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen. Er wird es nie, nie bekommen. Sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und jetzt Johannes 4, Vers 1. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Hier haben wir eine Karte von Israel heute. Das Land Israel, und zwar mit dem Westjordanland, dem sogenannten besetzten Westjordanland, eingezeichnet. So, jetzt kommt's. Hier, das Westjordanland. Und Judäa ist dieser südliche Teil hier. Da, wo das Westjordanland so eine Einbuchtung hat, das ist der Bereich der Stadt Jerusalem. So etwa auf der Höhe des Nordendes des Toten Meeres. Da sind wir also in der Hochburg damals des Landes Israel. Und der Jesus sollte von hier, von Judäa, nach Galiläa gehen. Und Galiläa ist das Gebiet da oben, wo der See Genezareth ist. Und rüber bis zum Mittelmeer. Das ist Galiläa. Aber das, was heute das sogenannte Westjordanland ist, ist eigentlich im südlichen Teil Judäa und im nördlichen Teil Samaria. Und darum nennt man in Israel dieses Gebiet nicht das Westjordanland oder, wie man im Englischen sagt, the West Bank, sondern man nennt das Jescha. Das ist eine Abkürzung für Jehuda und Shomron. Ja, Juda, Samaria. Judäa, Samaria ist das. Aber der obere Teil ist also eben Samaria und ist auch heute gefährlich. So wie das eben damals dieses Gebiet für Juden gefährlich war. Weil es eine Feindschaft gab zwischen den Samaritern und den Juden. Und heute ist es eben das palästinensische Westjordanland. Es ist allerdings so, die Straße Nummer 60, die führt da eben hinauf nach, von Jerusalem bis ins nördliche, ja, jetzt habe ich ein technisches Problem, bis ins nördliche Westjordanland. Und diese Straße Nummer 60, die ist gesichert durch die Armee. Also da kann man auch mit dem Auto hochfahren, ist normalerweise kein Problem. Aber nicht irgendwo abzweigen. Ja, es gibt dann bei den Abzweigerouten gibt es jeweils große rote Schilder in drei Sprachen. Hebräisch, Arabisch und Englisch steht, dass es verboten ist für israelische Bürger, in diese Straßen einzumünden, weil es eben lebensgefährlich ist für sie. Also sie könnten getötet werden. Ja, und damals war das also auch so ein gefährliches Gebiet und Juden, die aus Judäa nach Galiläa gehen wollten, die haben dieses Gebiet umgangen. Entweder über das Jordantal oder eben über, es funktioniert wirklich nicht mehr. Aber ich kann das so machen, dann sieht man das dennoch. Ja, sieht man hier das Jordantal, da kann man durch, das ist übrigens auch heute so möglich, das gehört auch zum Westjordanland und diese Straße ist auch gesichert von der Armee. Da kann man also auch unbedenklich hochfahren oder eben den Umweg machen, da nach Galiläa. Und ich habe das bereits erklärt, es ist so wunderbar in Vers 4, dass es heißt, er musste aber durch Samaria ziehen. Und das war eben nicht aus geografischen Gründen, sondern das war effektiv, um diese Begegnung zu haben mit dieser einen Frau. Und sehen wir diese interessante Parallele. Zweimal hatten wir ein göttliches Muss bei Nikodemus. 3, Vers 7, ihr müsst von neuem geboren werden. Und Vers 14, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Und jetzt, er musste aber durch Samaria ziehen. Ich lese weiter. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinen Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich so an der Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Nun, hier haben wir ein Bild von dieser Gegend. Wir schauen hier auf diesem Bild runter vom Berg Gerizim. Und der Pfeil zeigt hin auf Sichem, das alttestamentliche Sichem. Das hat man dort in dieser Aussparung zwischen den modernen Häusern heute, hat man das ausgegraben. Dort hat man auch die Stelle gefunden, wo Josua den Bundesstein in Sichem aufgestellt hatte, Josua 24. Das ist auch der Ort, wo Abraham seinen Altar gebaut hatte, 1. Mose 12. Als er ins Land Israel kam, ging er nach Sichem und dort ist Gott ihm erschienen und hat gesagt, deine Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Das ist genau dort. Und dort hat Gott den Bund mit Abraham geschlossen, dass das Land Israel, seine Nachkommenschaft dem Land Israel, dem Volk Israel gegeben wird. Und jetzt sehen wir einen weiteren Pfeil etwas hinten. Das ist die Gegend am Fuß des Berges des Fluches. Das ist der Berg Ebal hier. Und da am Fuß ist das arabische Dorf Askar. Und Askar entspricht Sichar. Ja? Eigentlich haben wir hier die Konsonanten S, K, A, R. Ja? Und das K weich gibt Ch, sichar. Ja? Und das A angehängt, das gibt es oft in Sprachen, wo man Mühe hat, zwei Konsonanten hintereinander auszusprechen. Zum Beispiel Spanien oder Spanisch sagt man Español. Ja? Weil die Spanier haben Mühe, zwei Konsonanten hintereinander auszusprechen, S und P. Und dann hat man als Ersatz noch ein Vokal vorne angehängt. Dann geht es Español. Wir sagen Spanisch, ja? Die sagen Español. Und wir würden sagen sicher, aber auf Arabisch sagt man Askar. Das ist das sicher von Johannes 4. Und man sieht hier mit dem weiteren Pfeil das Grab Josefs. Das ist heute ein Gebäude, weiß, mit einer weißen Kuppel. Da wurde Josefs Gebeine begraben nach dem Auszug aus Ägypten und den 40 Jahren Wüstenwanderung. Und der weitere Pfeil hier zeigt auf eine Kirche hier. Und da unten in der Sakristei befindet sich der Brunnen von Jakob. Also jetzt verstehen wir, diese Frau musste einen ziemlich großen Weg machen von Sichar raus zu dem Brunnen. Und dieser Brunnen ist so ziemlich am Fuß des Garizim, des Berges Garizim. Auf dem Bild oben sehen wir gerade beide Berge nebeneinander. Das ist der Ebal und hier der Garizim. In 5. Mose 27 hatte Mose bei seiner Abschiedsrede in den Gefilden von Moab, wir wissen noch, da, wo Johannes der Täufer später getauft hat, dort hat er gesagt, wenn ihr ins Land Israel kommt, müsst ihr eben zum Ebal und zum Garizim gehen. Und da müssen gewisse aus 6 Stämmen müssen auf dem Berg Garizim Gottes Segen verkündigen für Israel, wenn sie Gottes Wort gehorsam sind. Und eine Delegation aus 6 weiteren Stämmen auf dem Ebal mussten den Fluch verkündigen, wenn Israel sich nicht an das Wort Gottes hält. Das Erstaunliche ist also, der Berg Garizim, das ist der Berg des Segens, und der Ebal ist der Berg des Fluches. Auf dem Garizim, das hat mir der Bruder des samaritanischen Hohenpriesters gesagt, gäbe es etwa 27 Quellen. 27 Quellen. Das ist der Berg des Segens. Und das ist ganz anders auf dem Ebal. Ja? Also sogar so kann man das zeigen, das ist der Segensberg, das ist der Fluchberg. Aber welcher Berg ist höher? Der Ebal ist deutlich höher als der Garizim. Und das ist eben so, das Gesetz verurteilt den sündigen Menschen. Und das Gesetz sagt, was bei uns alles falsch ist. Aber das Gesetz kann uns keine Kraft geben, das Gute zu tun. Und darum ist auch in 5. Mose 28, wenn Mose zuerst in 14 Versen den Segen vorstellt, bei Gehorsam gegenüber Gottes Wort, gegenübergestellt von Vers 15 an bis 68, geht dann der Fluch. Merken wir das Verhältnis. Der Fluch ist viel ausführlicher und umfassender, ja, weil eben klar war, der Mensch, der unter dem Gesetz steht, wird unter den Fluch des Gesetzes kommen. Und darum ist der Ebal eben höher. Und nun muss ich noch erklären, woher eigentlich das samaritanische Volk kommt. Es ist so, die 10 Stämme, die haben das Land Israel verloren, wegen ihres Ungehorsams und ihres Götzendienstes. Sie wurden deportiert nach Assyrien, wie das in 2. Könige beschrieben wird. Und die Assyrer haben also die 10 Stämme als Gefangene weggeführt. Und dann haben sie aber andere Volksgruppen, heidnische Volksgruppen, die haben sie auch von ihrem Ort deportiert in das Gebiet der 10 Stämme, damit sie dort dieses Land besiedeln. Es ist immer ein Problem, wenn man ein Land entvölkert und dann verwildert alles, da kommt die ganze Ökologie durcheinander. Und das kann auch gefährlich sein, weil diese gefährlichen Tiere sich besonders vermehren und so. Und darum haben die andere dorthin getan. Und jetzt ist es offensichtlich so, dass die in dieses Land kamen, Nordisrael, das Land der 10 Stämme, und haben dort noch Israeliten vorgefunden aus der Unterschicht, die nicht deportiert worden sind. Und die haben sich miteinander vermischt. Und das wurde das Volk der Samariter, der Samaritaner. Und die Samariter, die haben zuerst weiter ihren Götzen, die sie vom Ausland her mitgebracht hatten, gedient. Und dann erklärt uns das zweite Buch der Könige, dass sie riesige Probleme hatte mit wilden Tieren. Und dann hat man eben die Idee gehabt, wir sollten einen Priester haben aus dem Stamm Levi, der uns erklärt, wie man Gott verehrt, diesen Gott, der früher hier verehrt worden ist. Und dann kam ein solcher Priester und hat ihnen beigebracht, was eben im Gesetz Mose steht. Und die haben dann die 5 Bücher Mose übernommen, aber nicht den Rest der Bibel. Und im 5. Buch Mose steht nie etwas vom Tempelberg in Jerusalem mit Namen. Jerusalem. Aber wir wissen, in 5. Mose 27, da wird der Garizim und der Ebal namentlich erwähnt. Und insgesamt 21 Mal, 3 mal 7 Mal, spricht das 5. Buch Mose über einen Ort, den Gott auserwählen wird aus einem der Stämme Israels, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Ich möchte das kurz zeigen an einem Beispiel. 5. Mose 12. Vers 13, hüte dich, dass du deine Brandopfer nicht an jedem Ort opferst, den du siehst, sondern an dem Ort, den der Herr in einem deiner Stämme erwählen wird, dort sollst du deine Brandopfer opfern und dort alles tun, was ich dir gebiete. Sieh mal, der Ort, den der Herr erwählen wird, das ist der Ort für die Opfer, für den Tempel. Und das wird 21 Mal so gesagt in 5. Mose, dass Gott einen Ort auserwählt hat, aber es wird nie gesagt Jerusalem. Und so ging also das Volk Israel unter Josua nach den Abschiedsreden von Mose. Er starb drüben und wurde begraben von Gott. Das Volk ging ins Land und jetzt ging es darum, wo ist der Ort, den Gott auserwählt hat? Und es ging sehr lange Zeit, bis schließlich Gott durch Propheten dem König David mitteilte, hier in Jerusalem, auf dem Berg Zion, das ist der Ort, wo ich meinen Namen wohnen lasse. Jetzt hatten aber die Samariter eben nur die 5 Bücher Mose angenommen und da steht nichts von Jerusalem. Also hätten die auch die Chronikbücher, die Königsbücher übernommen, dann wäre für sie klar, Gott hat ganz klar Jerusalem auserwählt, um dieser Ort nach 5. Mose zu sein. Die Samariter sagten sich, nein. Und natürlich, Jerusalem war ja auch nicht in ihrem Gebiet. Das war in Judäa. Sie haben sich gesagt, der Ort für die Anbetung, das ist der Garizim, der Berg des Segens. Und darum haben dann die Samaritaner dort oben ihren Tempel gebaut. Und das gab riesige Spannung zwischen dem samaritanischen Volk und den Juden. Denn für die Juden war klar, das ist falsch. Und das ist gegen die Schrift, was die tun. Der auserwählte Ort ist Jerusalem. Und nur dort sollen Opfer gebracht werden und nicht auf dem Garizim. Und die Samariter sagten, nein, das ist der Garizim, unser Berg. Dort ist der richtige Ort. Und dieses Volk der Samariter hat eine sehr schwere Geschichte der letzten 2000 Jahre hinter sich. Es gab diese Feindschaft eben mit dem jüdischen Volk vor 2000 Jahren, aber die haben auch sonst viel Feindschaft erlebt durch die Jahrhunderte hindurch und dieses Volk wurde durch Kriege so dezimiert, dass es heute noch etwa rund 800 Samariter gibt. Das war ein riesiges Volk. Nur noch etwa 800. Eine Hälfte wohnt in Cholon bei Tel Aviv und eine Hälfte wohnt auf dem Garizim oben. Die Ortschaft dort oben, dort wohnt auch der hohe Priester. Dem hatten wir auch schon eine Begegnung, mir und ich, als er auf einer Bank saß, hat einen Spaziergang gemacht, ein alter Mann. Und der wohnt also dort in dem Dorf auf dem Garizim. Und dieses Dorf heißt Aluz. Luz. Weil die sagen, das sei das Luz, das später Bethel genannt wurde. Der Ort, wo Jakob übernachtet hätte. Das ist vollkommen falsch. Und was die auch noch festhalten, es gibt einen Ort oben auf dem Garizim, da sagen sie, das sei der Ort, wo Abraham seinen Sohn opfern sollte. Also die sagen, der Garizim ist der Moria und der Garizim, das ist auch der Ort von Bethel, Aluz. Also die wollen gerade alles da zusammenmischen. Und sie sind überzeugt, wir sind die Richtigen. Und die Juden sind eigentlich falsch. Bis zum heutigen Tag, also wirklich eine große Überzeugung von sich selber. Aber wie gesagt, es sind nur noch 800 und es ist dann auch noch ein Problem, die auf dem Garizim, die sprechen am besten Arabisch und nicht so gut Hebräisch. Und die in Cholon, die sind richtig, die sprechen fließend Hebräisch. Und das gibt auch wieder so gewisse Spannungen zwischen den zwei Gruppen unter sich. Ja, also so ein bisschen etwas zur Situation der Samariter einst im Alten Testament und dann zur Zeit des Neuen Testaments und bis heute. Jetzt ist es so, hier sieht man diese Kirche, wo der Jakobsbrunnen sich befindet, am Fuß des Berges des Segens. Und da der Jakobsbrunnen. Im 19. Jahrhundert hat ein englischer Forscher den ausgemessen und er kam auf 41 Meter. Und wir haben das ja schon angeschaut. Die Frau sagt in der Geschichte, der Brunnen ist tief, Vers 11. Und 41 Meter ist wirklich beachtlich. Heute ist er noch 23 Meter, offensichtlich, weil viele Leute haben Steine runtergeschossen und die sollte man alle mal entfernen. Aber was jetzt noch wichtig ist, ist Folgendes. Diese Frau wohnte in Askar, Sichar, am Fuß des Berges des Fluches. Und wir werden sehen, diese Frau war wirklich mit ihrem Leben voll Schuld und Sünde und dem Fluch des Gesetzes. Aber sie war aus einem Volk, das sich unter das Gesetz gestellt hatte. Aber die geht am Morgen um 6 Uhr, wie wir gesehen haben, geht sie da raus, um da am Jakobsbrunnen möglichst alleine Wasser zu schöpfen. Aber der Herr Jesus hatte eine Nachtwanderung gemacht durch das gefährliche Gebiet von Samaria, weil dann die gefährlichen Leute meistens schliefen, konnte er mit den Jüngern wandern. Und am Morgen um 6 Uhr kommt er ganz müde an und sitzt da beim Brunnen hin, aber am Fuß des Berges des Segens. Und wir werden gleich sehen, wie diese Frau von dem Fluch des Gesetzes befreit wird durch den Glauben an den Messias. Das ist wunderbar, also die Geografie spielt immer eine Rolle. Es ist kein Zufall, warum da, warum dort. Und das muss man alles mit berücksichtigen und dann sieht man eben verborgene Schätze in der Bibel. Jetzt zeige ich da auf dem Garizim noch ein paar Ruinen. Und zwar findet man da noch Ruinen von dem einstigen samaritanischen Tempel. Das ist der Hauptzugang da zum Tempel gewesen. Und hier sieht man noch etwas von einem Eingangstor in den Tempel, das drei Wächterzellen aufweist. Und das entspricht dem Design der Wächterzellen, des Hesekiel-Tempels in der Endzeit, im tausendjährigen Reich. Interessant, obwohl die ja den Rest des Alten Testaments nicht akzeptiert hatten, aber die hatten doch ihren Tempel gebaut, noch mit gewissen architektonischen Merkmalen des Endzeit-Tempels nach Hesekiel. Ja, aber es war so, die hatten diesen Tempel gebaut, und zwar in der Zeit von Nehemia. Ich rekapituliere. Die Juden kamen zurück aus der Gefangenschaft in Babylon. Und zwar unter Zerubabel. Und da haben sie, wie das Esra 1, 2, 3 beschreibt, zuerst den Tempel wieder aufgebaut auf dem biblischen Berg Zion. Das ist im Alten Testament immer der Tempelberg. Und sie bauten dann aber erst viel später unter Nehemia auch wieder die Stadtmauern auf, um die Stadt zu schützen. Und das war eine ganz schwierige Zeit. Wir lesen nämlich in Nehemia, Nehemia 3 wird beschrieben, wie das Volk fleißig auf den Aufruf von Nehemia hin, lasst uns die Mauer Jerusalems bauen, sich ans Werk gemacht haben. Und immer, muss man sich klar sein, wenn man das Werk Gottes betreibt, dann wird der Feind wach. Kapitel 4, Vers 1. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und die Asdoditer hörten, dass die Ausbesserung der Mauern Jerusalems fortschritt, dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich, alle miteinander zu kommen, um gegen Jerusalem zu kämpfen und Schaden darin anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten aus Furcht vor ihnen Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Und es war so, diese Feinde, die haben auch versucht, vorher in dieser ganzen Sache mitzuhelfen. Ja, also das lesen wir eben früher in Kapitel 2. Ich lese Kapitel 2, da kommt Nehemia nach Jerusalem und er hat am Herzen die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Die gute Hand Gottes war über ihm, sagt Nehemia 2, Vers 8. Und dann lesen wir in Vers 9, und ich kam zu den Statthaltern jenseits des Stromes und gab ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte aber Heeroberste und Reiter mit mir gesandt. Und als Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, es hörten, verdross es sie sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Und die haben dann zuerst mal versucht, ob sie nicht auch mitarbeiten könnten. Und Nehemia sagt, nein, wir können nicht mit euch zusammenarbeiten. Und dann, als dieser Trick nicht ging, dann haben sie eben offene Feindschaft gehabt und ständig versucht, dieses Werk zu hindern. Und jetzt große Überraschung für viele Bibelleser, Sanballat, der Horoniter, das war der damalige Führer des samaritanischen Volkes aus der Stadt Horon, eine samaritische Stadt. Also der große Anführer der Feinde damals war ein Samariter, Sanballat. Und den kennen wir übrigens auch außerbiblisch aus dieser Zeit, ist in der Geschichte belegt. Und dieser Sanballat hat also versucht, da zu infiltrieren. Und als das alles nicht ging, haben die schließlich auf dem Garizim einen Alternativtempel gebaut. So entstand der Tempel der Samaritaner. Und dieses Tor, das ich da gezeigt habe im Design vom Hesekiel-Tempel, das stammt aus dieser Zeit von Sanballat. Interessant, nicht wahr? man vielleicht gar nie so bewusst miterlebt. Und so geht also diese Feindschaft von dort an weiter durch die Jahrhunderte. Aber eine traurige Sache. Am Ende des zweiten Jahrhunderts, das war die Zeit, nachdem die Erweckung durch die Makkabäer, das war eine Erweckungszeit in Israel, die ging so richtig runter. Ist meistens so. Eine Erweckung dauert nicht länger als 20 Jahre. Also wenn es irgendwo mal Erweckung gegeben hat, ein Aufblühen, nach 20 Jahren muss man mit Problemen rechnen. So erfahrungsgemäß, ja. Und es war also so, diese Bewegung ging runter, von der Bibel weg. Und da hat ein Makkabäer, der sogar das Königsamt an sich gerissen hat, die haben schon das Hohepriesteramt an sich gerissen und dann noch das Amt als König, das durfte man nach der Bibel ja nie vereinigen. Könige sollten aus dem Stamm Juda sein, aus der Familie von David, und Hohepriester sollten aus dem Stamm Levi sein, aus der Familie von Aaron. Er hat das frech vereinigt und der hat Krieg gehabt mit den Samaritern und hat den Tempel auf dem Berg Garizim zerstört. Und dieser Tempel wurde erst im zweiten Jahrhundert wieder aufgebaut. Ich nehme mich schon mal etwas vorweg. Die Frau kommt ja auf das Thema zu sprechen, wo ist der richtige Ort der Anbetung? Und sie sagt in Vers 19, aber es ist eine Vorwegnahme, nachher werden wir das in der Reihenfolge anschauen. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Jetzt zeigt sie von dem Brunnen dort, zu dem Berg, an dessen Fuß sie war. Auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, also ihr Juden, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jetzt zeigt es sich wieder, wie es sich lohnt, die Bibel genau zu lesen. Warum sagt die Frau, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet? Warum sagt sie nicht, wir beten auf dem Berg an? Weil damals, zur Zeit von Johannes 4, hatten die Samaritaner keinen Tempel. Der wurde erst im zweiten Jahrhundert nach Christus wieder aufgebaut. Also, sieht man die Präzision des Wortes Gottes, historische Präzision. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. So, und jetzt gehen wir der Reihe nach durch. In Vers 7 heißt es, da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Ist das nicht wunderbar? Der gute Hirte ist schon am Brunnen und wartet um 6 Uhr morgens. Und dann kommt erst das verlorene Schaf. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Er hat ja kein Schöpfgefäß gehabt. Nicht wahr? Er ist am Brunnen, aber kein Schöpfgefäß. Jetzt kommt das verlorene Schaf mit Schöpfgefäß. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Der Jesus hat also die Jünger beauftragt, und zwar alle. Zum Einkaufen muss man nicht unbedingt 12 sein. Das geht auch mit weniger. Aber die mussten alle weg, denn das war jetzt ein persönliches Gespräch. Aber interessant ist doch, in der Öffentlichkeit, nicht irgendwo in einem Raum, allein. Es ist nämlich so, dass als die Jünger dann später zurückkommen, die staunen schon ein bisschen. In Vers 27, und darüber, nach diesem längeren Gespräch, kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit mir? Man muss wissen, die Rabbiner haben damals geurteilt, es ist nicht erlaubt für einen Mann, mit einer Frau zusammen allein zu sein in einem Raum. Also, wenn man nicht verheiratet ist. Und das ist kein biblisches Gesetz, kein biblisches Gebot, aber die haben natürlich auch einen Erfahrungswert gehabt, dass das eben ein Problem werden kann. Ja? Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich mich bemühe, Seelsorge mit Frauen, mit meiner Frau zusammen zu machen, als Ehepaar. Dann ist immer alles ganz klar. Und man weiß das ja auch aus der Psychologie, dass, also auch in der Welt, ist das immer wieder so, dass es da zu Übergriffen kommt. Und es ist auch so, gerade in der Seelsorge ist ja jemand mit Nöten, der kommt, und jemand mit Nöten ist auch in einer geschwächten Position. Und dann ist immer der, der berät, das ist quasi der, der oben ist. Und eine Stellung der Autorität ist immer gefährlich, dass man die ausnutzen kann. Ja, also das hat schon einen Grund gehabt, aber interessant, der Herr Jesus ist da draußen beim Brunnen, und zwar so, dass eben, es konnten irgendwelche Leute kommen. Wann auch immer, und konnten das sehen. Aber es war doch überraschend für die Jünger, dass er da mit dieser Frau allein redete. Aber sie sagen nichts. Ist auch besser gewesen. Ja, der Herr ist vollkommen, aber er gibt uns eben auch ein Beispiel damit. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 9. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm: Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Es ist ganz interessant, wie die Wahrnehmung wächst. Das Erste, was diese Frau feststellt bei diesem Mann, ist, das muss ein Jude sein. Und zweitens, das ist ein ganz freundlicher Jude, der nämlich von eine Frau, die von einem verfeindeten Volk kommt, freundlich bittet, ob sie ihm einen Dienst tun könnte und damit auch eine Wertschätzung ausdrückt. Ja, nicht er will einen Dienst tun, sondern sie soll doch bitte einen Dienst ihm gegenüber zu tun. Also sie bekommt diese Frau, die offensichtlich kein großes Selbstwertgefühl hatte, spürt eine Wertschätzung. Ein Jude, ein freundlicher Jude, der Wertschätzung zeigt. Und später werden wir sehen, sie sagt in Vers 12, du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob. Also du bist ein Jude, ein freundlicher Jude, aber bestimmt nicht in einer höheren geistlichen Stellung als der Stammvater Israels, Jakob. Aber später geht es weiter, wie wir noch heute Abend sehen werden, in Vers 19, die Frau spricht zu ihm, als der Herr Jesus ihr Leben aufgedeckt hatte: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Oh, jetzt ist aber ein ganz ungewöhnlicher Jude, ja? Ein Prophet! Und dann schließlich kommt sie so weit, dass sie sagt in Vers 25, die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn er kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Was? Der Jude, der Freundliche, der doch wohl nicht größer ist als Jakob. Das ist der Messias. Und sie geht in die Stadt, und darüber kann man sagen, Jünger haben wir gesehen, in Vers 28, die Jünger stören jetzt alles, jetzt ist die Konversation zu Ende. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagt zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Also sie zweifelt noch, aber Sensation, das müssen alle hören. Also es scheint, es ist doch der Messias. Also dieses Wachstum ist wunderbar, und das hängt damit zusammen, wie der Herr Jesus dieses Gespräch geführt hat. Er hat nicht gleich mit ihren Problemen begonnen, sondern zuerst einfach mit dieser Freundlichkeit, dieser Wertschätzung. Und wir werden dann sehen, im heute Abend im Verlauf des Gesprächs, wie der Herr Jesus das aufgebaut hat, bis er dann an den Wundenpunkt kommen konnte und schließlich eben dieses verlorene Schaf finden konnte, heimführen konnte. Also, das dann heute Abend.